Ja, guten Morgen. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich hoffe, ich kriege das trotzdem so einigermaßen vorgetragen, was ich vorbereitet habe. Ich hatte zunächst vor, aus einer alten Predigt eine erneuerte zu machen, aber dann habe ich festgestellt, also nicht wundern, wenn euch ein paar Passagen bekannt vorkommen, aber am Ende ist es dann doch eine neue Predigt geworden und das fand ich dann auch ganz gut. Wenn wir eine Predigt hören, dann besteht sie meistens in dem Versuch, so empfinde ich persönlich das, uns Gott nahe zu bringen. Predigten zeigen uns Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Großmütigkeit, sein unentwegtes Werben um uns und so weiter und so weiter. Und dann gibt es Bibelstellen, die das scheinbar auch unterstützen oder auch tatsächlich unterstützen, wie zum Beispiel Micha, Kapitel 7, Vers 18. Ich lese es einmal vor. Wer ist ein Gott wie du, einer, der Vergehungen verzeiht und an der Übertretung des Überrestes seines Erbteils vorübergeht? Er wird gewisslich nicht für immer an seinem Zorn festhalten, denn er hat Gefallen an liebender Güte. Er wird uns wieder Barmherzigkeit erweisen. Er wird unsere Vergehungen unterwerfen und alle Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Noch ein zweiter Vers, ein bisschen kürzer. Psalm 86, Vers 5. Denn du, o Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, und überströmend ist die liebende Güte all denen gegenüber, die dich anrufen. Das macht uns Freude. Das hören wir gerne. Ist doch sicherlich so. Es zeigt uns Gottes Nähe zu uns und seine Bereitschaft, uns zu vergeben. Aber es gibt ja auch noch andere Bibelstellen, die uns eine gewisse Ferne andeuten. Wie zum Beispiel Jesaja Kapitel 55, die Verse 8 und 9. Kennt ihr alle. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht Gott. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und die Septuaginta übersetzt das so ein klein wenig anders, denn nicht sind meine Pläne wie eure Pläne. Und das haben wir auch schon festgestellt. Hätten wir manchmal gerne anders. Auch Hiob hat das festgestellt. Und nachdem seine Leidenszeit beendet war, die war wirklich nicht leicht, er kommt jetzt zu einem Resümee. Das möchte ich jetzt nicht komplett vorlesen, ist ein bisschen länger. Man könnte es auch ein wenig im Kapitel 42 zusammengefasst finden. Aber er sagt, Gott ist viel größer, als ich gedacht habe. Und sein Vorgehen ist ganz anders, als ich vermutet habe. Wenn überhaupt, stelle ich eine Frage und dann halte ich besser meinen Mund. So empfand er Gott, mit dem er es dort zu tun hatte. Manchmal ist Gott so und manchmal ist er ganz anders. Wie kann das sein? Haben wir es immer mit dem gleichen Gott zu tun? Können wir aus dem irgendetwas lernen? Nun, mit Gott, dem Vater, haben wir jemanden vor uns, und vor ist verkehrt, eigentlich über uns, von dem ich manchmal den Eindruck habe, dass selbst Jesus ihn nicht immer ganz verstand. Habe ich euch 12 nicht auserwählt? Einer von euch ist ein Verräter. Oder Christus selber lehrte es, er musste zu Tode gebracht werden, von den Römern gekreuzigt und am dritten Tag wieder auferweckt werden. Und dann betet er, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Becher an mir vorübergehen. Als ob es doch noch irgendwie einen Weg an dieser Angelegenheit vorbeigäbe. Und Petrus, er betrachtete dies, er verstand das dann irgendwann und er sagte, Herr, das wird dir nicht geschehen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Gott der Vater mit Christus so handelt, wie er handelt, dass Christus so leiden, ja sterben musste und nicht irgendwie. Und tatsächlich, das müssen wir zugeben, Gottes Vorgehen ist schon merkwürdig. Wenn das ein menschlicher Vater tun würde, wie würden wir darauf reagieren? Wenn ein menschlicher Vater sagen würde, ich muss meinen Sohn töten, grausam, von anderen töten lassen, für einen guten Zweck, wäre uns diese Person irgendwie sympathisch? Wir würden empfinden, unheimlich. Oder auf alle Fälle Distanz. Es wäre uns dieses Verhalten irgendwie fremd. Doch durch die Bibel wissen wir, dass Gottes Gerechtigkeit dieses Vorgehen erforderlich machte. Aber das wirklich jetzt zu verstehen und zu denken, ja, hätte ich genauso gemacht, das ist uns vielleicht dann doch fremd. Wenn wir das jemandem mitteilen, wenn wir ihm den Weg Gottes erklären und er findet das komisch, dann können wir das für uns persönlich nachvollziehen. Uns mag der Glaube helfen. Notfalls, das wäre die schlechteste Lösung, müssen wir es einfach akzeptieren. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Wir können den Hebräerbrief lesen und versuchen zu verstehen, was dieser uns über Gottes Vorgehen erklärt. Und so ist der Sinn dieser Predigt vielleicht auch der, uns Gott ein wenig zu entfremden. Das heißt, eine gewisse angebrachte Distanz herbeizuführen. Und der Hebräerbrief ist dazu eigentlich geeignet. Er zeigt uns das Alte Testament im Neuen Testament. Denn das Alte Testament gehört auch mit zum Neuen Testament. Das Alte Testament ist ja nur eine Vorschattung der kommenden Dinge. Und es zeigt uns, das Alte Testament und auch der Hebräerbrief, der darauf Bezug nimmt, die Architektur des Vorgehens Gottes mit uns. Man könnte sagen, die Architektur der Rettungsvorkehrung Gottes mit uns. Und der Hebräerbrief zeigt uns noch mehr. Er zeigt, wir müssen nicht nur davon wissen, dass so etwas existiert, sondern wir müssen zeigen oder wir müssen es begreifen, wie diese Architektur funktioniert. Wir müssen sie verstehen und wir müssen in einer gewissen Art und Weise darauf reagieren. Man könnte auch falsch darauf reagieren. Und dann würde das zutreffen, was der Hebräerbrief zu Anfang sagt. Ich lese es einmal vor. Hebräer Kapitel 2, Vers 1 und 2. Es ist so eine Warnung. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Vers 1, das reicht. Ja, der Hebräerbrief präsentiert sich uns nicht als leichtes Heftchen, als ja, Freizeitlektüre, sondern als etwas sehr Wichtiges, was uns etwas Wichtiges vor Augen führen möchte, als das Gegenteil von leichter Lektüre. Nebenbei bemerkt, wir würden ganz gerne manchmal wissen, wie der Himmel so funktioniert, wer was macht und so. Der Hebräerbrief schreibt eine ganze Menge darüber. Kein Buch wie der Hebräerbrief, vielleicht noch die Offenbarung, zeigt uns Details, Beziehungen und die Abläufe zwischen Jesus Christus, zwischen Gott und uns Menschen und welche Rolle wir in diesem ganzen Gefüge, in dieser Architektur spielen. Aber kommen wir zurück zum Thema. Wie sollten wir auf den Hebräerbrief, wenn wir ihn lesen, reagieren? Wie sollten wir ihn verstehen? Wie ist das zu begreifen, wenn da gesagt wird, passt auf, dass ihr nicht am Ziel vorbeigleitet? Das möchte ich einmal erklären. Der Hebräerbrief zeigt, der Gott, der Vater, ist der gleiche. Im Positiven, sowie auch im Negativen. Gott, der Vater, ist, was seine Gerechtigkeit angeht, nicht losgelöst losgelöst von seinen eigenen Grundsätzen, was bedeuten würde, dass er in seiner Gerechtigkeit total souverän wäre, willkürlich, dass er heute so wäre und morgen anders. Gottes Gerechtigkeit, das sagt Gott uns, ist eine Konstante, auf die wir uns, das ist das Gute dabei, verlassen können. So weit, so gut. Aber Gottes Gerechtigkeit ist unsererseits nicht irgendwie diskutabel. Sie wird von ihm, von Gott, von uns eingefordert, von einem jeden Menschen. Und wer seine Schuld nicht bezahlt, der bezahlt am Ende doch mit seinem Leben. Wie kommen wir heraus aus diesem Dilemma? Nun, das wissen wir, Thema des Römerbriefes, aber auch Thema des Hebräerbriefes, der uns so diese Architektur des Vorgehens Gottes mit uns zeigt. Hier spielt der Mensch eine klar definierte Rolle. Hier spielt Jesus Christus eine klar definierte Rolle. Und hier spielt Gott, der Vater, eine klar definierte Rolle. Und es wird von uns ein klar definiertes Vorgehen eingefordert. Das könnte nämlich bedeuten, dass ein gewisses Vorgehen von uns eingefordert wird, dass die einfache Aussage, ich glaube an Jesus, möglicherweise gar nichts zu bedeuten hat, wenn wir uns nicht an das halten, was der Hebräerbrief und was auch die anderen Schriften uns nicht nur nahelegen, sondern von uns einfordern. Jesus selber machte ja auf diesen Umstand aufmerksam. Er sagte, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich eingehen. In Matthäus Kapitel 7 und ein paar Kapitel später sagt er, oder berichtet von diesem Gleichnis von den Jungfrauen, dass einige später kamen und sprachen, Herr, Herr, öffne uns. Und er sagte zu diesen Jungfrauen, ich sage euch die Wahrheit, ich kenne euch nicht. Diese beiden Verse, die als Warnung sicherlich zu verstehen sind, müssen uns aber nicht beunruhigen. Lesen wir einfach das, was die Bibel über Christus sagt und versuchen wir es zu verstehen. Wenden wir uns einmal ab von Überlieferungen und von Wortformeln. Da gibt es nämlich viele, die manchmal dem Verständnis nicht zuträglich sind, sondern im Gegenteil ein Verständnis erschweren. Das hört sich jetzt ganz gut an oder auch kompliziert. Wir können es ja einmal praktisch machen. Ein Beispiel. Ein Bibelvers, wie wir ihn zu Anfang gelesen haben, zusammengefasst oder zusammen komprimiert: Gott vergibt uns unsere Schuld. Und das möchte er sogar ganz gerne tun. Ohne eine Erläuterung, wie er das tut, ist irgendwie unvollständig. So ein Bibelvers ist eigentlich schon fast unsinnig, unverständlich. Wenn wir das einem Juden so vermitteln würden, was würde er dazu sagen, was würde er darüber denken? Er könnte damit gar nichts anfangen. Für den Juden war klar, es gibt die Schuld, es gibt das Opfer, es gibt die Priester und es gibt Gott. Und Vergebung geschieht auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Eine Vergebung einfach so aus dem Nichts heraus, ohne Erklärung, wäre ja tatsächlich auch recht problematisch. In diesem Sinne hätte dieser von uns eben gedachte Jude auch tatsächlich recht. Gottes Gerechtigkeit ist nicht zu beliebig oder diskutabel. Und was sollte ein Mensch schon getan haben? Wie weit muss er denn genau gegangen sein, damit Gott sagt, jetzt vergebe ich dir die Sünden? Und bei dem anderen eben, nein, die vergebe ich die Sünden nicht. Stellen wir uns das einmal praktisch vor. Zwei Menschen stehen vor Gott, natürlich wie jeder Mensch in Schuld. Die beide bitten Gott um Vergebung. Dem einen wird sie gewährt und dem anderen nicht. Warum? Weil der eine netter gebeten hat? Weil er ein besseres Leben geführt hat? Oder weil er einfach bessere Erbanlagen mitbrachte? Oder weil er befähigter war als andere durch viel Übung? Das widerspräche der Gerechtigkeit Gottes. Denn in Römer wird gesagt, und auch im Alten Testament, hältst du das Gesetz, und zwar ganz, dann wirst du gerettet werden. Aber keiner von den beiden, die wir uns gedanklich vorstellen, stehen vor Gott und haben das Gesetz ganz gehalten. Wo sollte das denn hinführen? Wenn man das Gesetz nicht ganz halten kann, wie weit müsste der Mensch denn gehen, damit Gott sagt, ja, es hat gereicht. Nun gut, knapp, aber eben doch noch geschafft. Glückwunsch. Dem anderen, der daneben steht, knapp daneben, ein wenig mehr, aber leider verloren. Wenn Gott so mit uns handeln würde, so triebe es uns in einen nicht enden wollenden Wettkampf miteinander. In einen Wettkampf außerdem ohne erkennbare Ziellinie. Immer in der Hoffnung oder in der Befürchtung, es eben gerade doch nicht geschafft zu haben, das Ziel um Haaresbreite verpasst zu haben. Immer in der Befürchtung, eines Tages vor Gott zu stehen und zu hören, wie er zu unserem Nebenmann spricht, dir vergebe ich die Sünden, und zu uns, dir kann ich leider keine Vergebung gewähren. Und darüber ist keine Diskussion, keine Berufung möglich. Tut mir leid, es war alles umsonst. Wenn es so wäre, wenn Gott so mit uns umgehen würde, wenn seine Gerechtigkeit so auf uns einwirken würde, wäre die Folge, dass wir alle krank wären vor Angst. Wir würden arbeiten wie die Verrückten, um uns Gottes Vergebung irgendwie doch noch zu erarbeiten. Wir wären in Konkurrenz zueinander, wir könnten nicht mehr ruhig schlafen und alles wegen Gottes unberechenbarer Gerechtigkeit, die jetzt nicht zu einem Segen für uns wird, sondern zu einem echten Problem für uns alle wurde. Gott würde uns vor sich hertreiben wie ein Sklaventreiber. Alternativ könnte man dann auf die Idee kommen, ich lasse alles fahren, ich strenge mich überhaupt nicht mehr an, weil das Ziel ja nicht zu erreichen ist. Aber das würden dann auch andere tun. Und dann hätten wir sicherlich in unserem Sozialwesen ganz andere Probleme, als wir sie jetzt schon haben. Die Frage stellt sich also, wenn Gott so gerecht ist und seine Gerechtigkeit nicht beliebig jemandem vergeben kann und jemanden anderen nicht, warum dann die Bibelverse, die wir eben gelesen haben? Es steht doch in der Bibel, dass Gott uns unsere Sünden vergibt. Denken wir nochmal an Micha, hatten wir zu Anfang gelesen. Psalm zitiere ich nochmal. Denn du, o Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Und überströmt ist die liebende Güte all denen gegenüber, die dich anrufen. Da gibt Gott nun doch die Schuld. Wenn wir alles zusammentragen aber, dann löst sich dieser scheinbare Widerspruch. Und wenn wir Hebräer lesen, dann löst sich dieser scheinbare Widerspruch. Wir erkennen die Architektur des Vorgehens Gottes mit uns und wir erkennen auch unsere von Gott geforderte Rolle. Wir erkennen, dass Gott der Vater die Schuld von uns einfordert. Und wir können tatsächlich sagen, gnadenlos, ohne Diskussion. Aber, und das ist die gute Nachricht, und wir könnten sie auch mit Evangelium übersetzen, er ist bereit, jemand anderes für uns die Zahlung vornehmen zu lassen. Und wenn im Psalm gesagt wird, denn du, Herr, bist gnädig und von großer Güte, allen gegenüber, die dich anrufen und zum Vergeben bereit, dann ist damit Jesus Christus gemeint. Jesus Christus ganz oft im Alten Testament als Herr erwähnt. Denn er ist der Einzige, der für uns das Opfer, diesen Preis erbringen kann. Das zeigt auch der Hebräerbrief. Das ist seine klar definierte Rolle. Welche Rolle und welches Verhalten wird von uns gefordert? Was dürfen wir nicht übersehen, wie der Vers es vorhin sagte, dass wir nicht daran irgendwie vorbeigleiten? Nun, im Psalm 85 wird noch gesagt, die den Herrn anrufen. Und das kommt uns vielleicht bekannt vor, denn das Gleiche wird in Römer Kapitel 10 gesagt. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Als Höhepunkt, als Resümee der Entwicklung, wie Gott Menschen rettet. Und wenn wir den Zusammenhang in Römer betrachten, dann sehen wir eindeutig, es ist von Jesus Christus die Rede. Wer Jesus Christus anruft, wird gerettet werden. Und um was rufen wir an bei Jesus Christus? Ja, natürlich um das, was er hat, was er auch bereit wäre, uns zu geben, was wir benötigen und was wir nie selber erlangen können, nämlich den Wert seines Loskaufsopfers. Wenn wir das tun, wäre die Folge eines Gebetes zu Christus um die Anwendung seines Opfers, dann wäre die Folge eigentlich das, nicht, was wir vorhin gelesen haben, dass Jesus Christus zu uns sprechen könnte, ich kenne dich nicht. Wie sollte Jesus uns nicht kennen, wenn wir seine Rolle als Retter und als Gott im Alten Testament, als Herrn klar erkennen? Wenn wir unsere Rolle in Schuld klar erkennen und wenn wir zu ihm um die Anwendung seines Opfers beten, ihn als Herrn über uns verstehen, dann kann er uns nicht mehr nicht kennen, dann kennt er uns. Und so mag es vielleicht sein, dass wir feststellen, der Vater ist uns ein wenig fremd. Und vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht, da wir diese große Diskrepanz spüren, die zwischen den Menschen und Gott, der Gerechtigkeit einfordert, steht. Und unsere Bedürftigkeit erkennen, dass nichts Negatives ist. Denn Gott hat gesagt, ich kann das ausgleichen, aber geht zu eurem Herrn, zu Christus. Umso näher ist uns also Christus. Er ist unsere erste Anlaufstelle. Und deswegen sagt die Bibel, er ist der Weg und er ist das Tor, durch das wir hindurch müssen. Und wenn wir Weg und Tor oder Tür hören, dann könnten uns noch zwei andere Gleichnisse einfallen. Ist Christus der schmale Weg, den nur wenige gehen? Ist Christus das enge Tor, durch das nur letztendlich wenige gehen? Der Hebräerbrief zeigt, verstehen wir die Architektur, das Vorgehen Gottes mit uns, ist es praktisch kein enger Weg mehr. Und selbst wenn es doch noch ein enger Weg wäre, wir wissen, wo wir unseren nächsten Schritt hinführen sollen. Wir verstehen recht, wie Gott mit uns umgeht und wir verstehen auch, wo diese Tür ist. Und wenn sie wirklich auch eng sein sollte, wir wissen, wie wir durch sie hindurch gelangen. All das ist die Zusicherung, die die Bibel uns im Neuen Testament gibt, im Alten Testament, sowie im Neuen Testament. Das ist, finde ich persönlich, sehr beeindruckend. Und ich möchte einmal ein Bibelvers zum Schluss vorlesen, damit endet die Predigt auch. Und zwar ist es der Vers, der in Römer zitiert wird. In Römer wird ja gesagt, so wie geschrieben steht, man blickt zurück ins Alte Testament, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Man bezieht sich also auf einen Vers im Alten Testament, aus Joel 31. Nee, kann es nicht sein. Aus Joel Kapitel 3. Und dort steht tatsächlich, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die Juden selber haben sich noch überlegt, was könnte das heißen, haben natürlich Jahwe eingesetzt. Aber dieser Vers geht noch weiter und in der Septuaginta ist er weiter ausgeführt und ich lese es einmal vor. Und es wird sein, jeder, der anrufen wird, den Namen des Herrn wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird er errettet werden, wie der Herr es sagte, und es werden eine frohe Botschaft erhalten, die der Herr herbeigerufen hat. Hier ist im Alten Testament von einer frohen Botschaft die Rede. Und wir können das ganz einfach übersetzen mit Evangelium. Ich finde, das ist wirklich beeindruckend und zeigt, wie sehr beide Sachen miteinander zusammenhängen, was wirklich das Hauptthema der Bibel für uns ist.